Jesaja ist ein für mich besonderer Prophet, nicht weil sein Buch so lang oder er besondere Dinge erlebt hat, sondern weil er eine besondere Berufung hatte. In Jesaja Kapitel 6, ab Vers 8, kann man das nachlesen, wie Jesaja von Gott berufen worden ist. Und das Besondere, was da einfach rauskommt, wie das Jesaja selbst beschreibt, ist, dass ihn Gott in den Himmel hat blicken lassen. Dass er sehen durfte, wo Gottes Thron ist, dass ihm sofort bewusst wurde, wenn ich hier bin, muss ich sterben, weil ich sündig bin. Und dann ein Engel zu ihm kommt und die Sünde wegnimmt und ihm die Gnade schenkt, dass er hier bleiben darf. Und dass Gott ihn beruft für dieses Amt im Südreich, dass er dort Prophet sein darf. Jesaja war verheiratet, man könnte auch sagen, er ist verheiratet. Auch seine Frau war eine Prophetin, wie wir das in Kapitel 8 im Jesaja-Buch erfahren. Und sie hatten zwei Söhne und auch bei den Söhnen war das so ähnlich wie bei anderen Propheten. Auch sie haben spezielle Namen bekommen. Ich sage einfach mal die beiden Übersetzungen für uns ins Deutsche. Der eine Sohn hieß, ein Rest wird umkehren. Das war sozusagen diese Hoffnung für Jesaja, dass er dem Volk Israel sagen konnte, es werden nicht alle, die weggeführt sind, in der Ferne sterben und ihr werdet nicht ausgelöscht werden. Und der zweite Sohn hieß, raube bald, eile Beute. Das hat sich darauf bezogen, dass eben das Volk Israel ausgebeutet und weggeführt werden wird. Und Jesaja hat relativ lang gewirkt. Es waren vier Könige, unter denen er gewirkt hat. Und ich finde das schön, wie Gott den Jesaja gebraucht hat. Und bei dem kommt die massive Kritik, weiß nicht, ob ihr die jemals gehört habt, nämlich, dass in dieser langen Phase es ja nicht sein kann, dass das ein Jesaja sein kann, sondern so die Besten gehen, also die besten Theologen im historisch-kritischen Bereich gehen davon aus, dass das drei Leute waren, die an diesem Buch geschrieben haben, eben wegen dieser langen Phase. Und dann möchte ich einfach, auch wenn ich das nicht machen sollte oder machen muss, eine Lanze für Gott und für Jesaja brechen. Es mag sein, dass Jesaja über diese lange Phase gewirkt hat und dass wir Menschen da manches Mal an so einen Punkt kommen und sagen, wie kann das sein, dass so ein Jesaja so lang über Jahrzehnte, ich möchte fast sagen über 60, 80 Jahre wirken konnte. Der muss ja fast 100 gewesen sein, das geht ja gar nicht. Und da möchte ich eben diese Lanze für Gott und für den Jesaja brechen und sagen, ist Gott was unmöglich? Ich möchte sagen, nein, Gott ist nichts unmöglich. Auch Daniel war über 90 Jahre alt und er war im Vollbesitz, also Daniel, der Prophet Daniel, der einige Zeit später dann oder ein paar Bücher später dann eben auch in unserer Bibel kommt. Auch er war, man kann das nachrechnen, 91 Jahre alt, als er immer noch gewirkt hat im Königshaus und bei völlig klarem Verstand war und es für den König eine Bereicherung war. Und das kann Gott machen. Dass er das nicht bei jedem macht, das erleben wir in unserem Umfeld, dass Menschen durch eine Demenz oder so irgendwie krank werden und nicht mehr im Vollbesitz der Kräfte sind, das passiert. Ja, das ist nicht schön. Und doch lässt es Gott zu. Und genauso lässt es Gott auch zu, meiner Meinung nach, dass es ein Jesaja war, der das geschrieben hat. Und genauso ist es für mich auch wichtig zu sagen, wenn Gott das einem zutraut, so ein wunderbares Buch zu schreiben, dann kann Gott auch in kürzester Zeit eine Erde erschaffen. Er braucht dafür nicht Tage, Jahre, Jahrzehnte oder Jahrtausende, sondern Gott ist nichts unmöglich, dass er nicht in diesen 6 Tagen auch die Erde erschaffen kann. Wir Menschen stehen manches Mal daneben und denken, wir brauchen so lange für irgendwas, wie kann Gott es dann machen? Und genau das ist ein Unterschied zwischen uns Menschen und Gott, dass Gott eben Gott ist und nicht Mensch ist. Und ich möchte uns das einfach so ans Herz legen. Ich kann das niemand irgendwie befehlen oder sagen, du musst es so glauben, aber ich möchte es einfach so sagen, in aller Demut trauen wir es doch Gott einfach zu, dass er an Jesaja und viele andere über eine lange Phase gebraucht hat und dass er ihnen Gesundheit und einen klaren Verstand geschenkt hat, damit wir davon profitieren können, damit wir einfach sehen, wie hat Gott damals gewirkt. Ich schaue auf die Uhr und möchte starten und möchte euch mit hineinnehmen in das Kapitel 59 von Jesaja. Und in Kapitel 59 möchte ich die ersten beiden Verse lesen. Ich lese das aus der Elberfelder Übersetzung. Da steht, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um nicht zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um nicht zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Jesaja fängt an, dem Volk Israel zu erklären, weshalb es zu diesen unterschiedlichen Deportationen, also sprich Wegführungen vom Volk Israel gekommen ist. Es lag an der Sünde des Volkes Israel. Und nun kann man sich natürlich fragen, ja, aber das ist doch Gottes Volk. Und sie sind doch seine Kinder. Ja, das mag so sein. Wir haben im Miki vor 14 Tagen uns das angeguckt, wie wurde denn Sünde vergeben, vor Jesus kam und als Jesus dann gestorben und auferstanden ist. Und da ist uns allen, einschließlich mir, nochmal bewusst geworden, wie viele Tiere da sterben mussten im Alten Testament. Und ich weiß nicht mehr, wer es war von uns unten. Irgendjemand hat dann gefragt, und was haben die mit diesen Tieren gemacht? Und dann musste ich sagen, ja, die haben sie auf den Altar gelegt und haben sie verbrannt. Stellt euch vor, dass wie das ist, wenn etwas liegen bleibt auf dem Grill, wenn man sommers grillt und es wird nicht alles abgeräumt und auf einmal fängt es an zu brennen und zu verkohlen. Es war ein unangenehmer Duft für meine Ohren, für meine Nase. Entschuldigung, für meine Nase muss das ein unangenehmer Duft gewesen sein. Aber für Gott steht in der Bibel drin, dass es ein angenehmer und wohlriechender Duft war. Es war ein Duft der Vergebung. Der Vergebung, dass da jemand kommt und wirklich Vergebung haben möchte. Und dann sind wir draufgekommen, dass das bei dem einen oder anderen, wie es die Propheten eben auch geschrieben haben, mit ihren Händen geben sie dieses Tier zum Opfer dahin, aber ihr Herz ist nicht dabei. Und genau das war das Problem des Volkes Israel, dass sie äußerlich Tiere geopfert haben oder haben lassen und dass innerlich es mit der Vergebung immer noch nicht gestimmt hat. Und das hat Gott massivst traurig gemacht, geärgert, zur Wut gebracht. Man kann unterschiedliche Phasen in der Bibel an unterschiedlichen Stellen erkennen, dass sich Gott über sein eigenes Volk geärgert hat. Und diese Vergehen, die hat Gott irgendwann genommen und hat gesagt, mein Volk muss wieder einsichtig werden. Und er hat für sich beschlossen, das geht nicht anders, als dass mein Volk an einen Ort kommen muss, wo es zur Besinnung kommt. Wir haben uns an unterschiedlichen Stellen durch unterschiedliche Prediger und durch eigenes Bibellesen bestimmt schon mit dieser Phase beschäftigt. Und wenn man Daniel anguckt, wir lesen übrigens gerade im Gesprächskreis miteinander Daniel und gucken uns das an, wie nicht einfach das war unter Nebukadnezar und das Volk Israel dort. Und an anderen Stellen war es auch nicht einfach. Und Teile vom Südreich sind ja nicht zu Nebukadnezar geführt worden, sondern Teile davon sind sogar noch von den Ägyptern, das beschreibt Jeremia in seinem Buch, weggeführt worden. Und doch, was Gott wichtig ist, ist das, dass sie, wie schreibt es Paulus, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Teil der Wahrheit ist immer auch Erkennung der Sünde. Und er zählt es dann hier auf in diesem 59. Kapitel und geht da explizit drauf ein, indem er zeigt, wie war das mit meinem Volk? Wie haben sie gelebt? Und was war noch mit den anderen Völkern? Und genau das, was im 59. Kapitel hier beschrieben wird, nämlich, dass das Volk Israel innerlich vom Herz her von Gott weg ist, das hat Gott traurig gemacht. Und da hat er für sich beschlossen, ich möchte gerne, dass mein Volk Israel wieder zurückfindet. Und für die einen war es eine lange Phase. Der Daniel wurde relativ früh deportiert, wenn man also ins Daniel-Buch reinguckt. Andere wiederum waren, also bitte vergebt mir, waren nur 40 Jahre weg. Und jetzt kann man natürlich sagen, was Gerd, 40 Jahre, das ist ja total lang. Ja, andere waren noch länger deportiert. Und es macht mich traurig zu sehen, dass das Gott für nötig gehalten hat, dass das Volk Israel so lange weggeführt werden musste. Und es ist kein einfacher Schritt. Und doch, wenn wir nicht nur auf das schauen, was Jesaja aufzählt und wo er zeigt, wo die Sünde im tiefen Bereich liegt. Und das war es beim Volk Israel so, dass sich da viel Sünde angesammelt hat, weil sie teilweise andere Götzen immer noch parallel zu ihm hatten. Und wenn wir uns das Bild erlauben, dass unsere Beziehung zu Gott keine Dienstbeziehung, sondern eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung ist, wie mag das für jemand sein, der in eine andere Person verliebt ist und muss dann irgendwann erfahren, ja, dieser Partner, den ich da habe, der geht fremd mit jemand anderem oder mit anderen, also in der Mehrzahl. Was macht es mit einem? Man weiß aus der Seelsorge, dass der betrogen wurde, den größeren Schmerz trägt als der betrügt. Denn der dreht sich das ja so hin und sagt, ja, ich musste ja. Das Volk Israel betont da immer wieder, ja, wir mussten ja zu Baal und Aschera gehen, weil das ja die Fruchtbarkeitsgötzen waren. Und wir wollten ja, dass auf dem Feld etwas wächst. Mir macht es traurig, weil Baal und Aschera sind ziemlich skrupellose Götzen, die durchaus auch in einer Phase die Erstgeburt von Kindern gefordert haben. Und ich denke, ich spreche für uns, aber ich kann nur für mich sprechen, Kinder sind doch eine Gabe Gottes. Kinder sind doch ein Geschenk Gottes. Das ist doch nichts Selbstverständliches. Egal, ob man jetzt ein Kind hat oder mehrere Kinder hat, ist doch jedes Kind, wo Gott einem schenkt, etwas Besonderes. Und das einem Götzen zu opfern, da muss ich meine Tränen zurückhalten. Und bei alledem, um jetzt zurückzukommen auf dieses Bild, wo ich gestartet habe, diese Liebesbeziehung zwischen uns und Gott, das hat ihn mächtig, mächtig im Herz getroffen. Dass sein Volk so gottlos lebt, so beziehungsfern von ihm lebt. Und wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen, da wo wir vielleicht noch nicht gläubig waren und dann gläubig geworden sind, auch da zeigt uns Gott vielleicht immer mal wieder, wo ist Sünde in unserem Leben da? Einer meiner begleitenden Väter hat, als ich ihn fragte, wie es ihm so geht, hat zu mir mal gesagt, Gerd, je älter ich werde, umso mehr kommen Sünden der Vergangenheit hoch und ich kann sie einfach nur Gott hinlegen. Nun bin ich auch schon deutlich über 50 und gehe eher auf die 60 zu als auf die 50 zurück. Und mir geht es langsam ähnlich. Anfänglich zu denken, es war schön mit unseren Kindern, fällt mir mehr und mehr auf, wo ich versagt habe. Nicht nur in der Familie, auch in vielen anderen Bereichen. Und mir geht es hier nicht besser wie dem Volk Israel. Jesaja zeigt dem Volk Israel, wo die Sünde liegt. Und Jesaja zeigt, also Gott möchte das von ihm, dass das Volk Israel versteht, dass es nicht anders geht. Und am Schluss, was heißt am Schluss, also ab Vers 18, schreibt dann Jesaja, gemäß den Taten, wie es angemessen ist, wird er vergelten Zorn seinen Gegnern, Vergeltung seinen Feinden. Den Inseln wird er ihr Tun vergelten. Dann werden sie den Namen des Herrn fürchten, vom Sonnenuntergang an und vom Sonnenaufgang seiner Herrlichkeit. Er schlägt einen Bogen, Jesaja, indem er sagt, irgendwann wird eine Phase in der Zukunft entstehen, wo Menschen Gott erkennen, wo sie merken, dass er nicht derjenige ist, der allein mal an einem Kreuz hing oder in einem Grab lag und tot ist, sondern dass er in Herrlichkeit lebt und dass er aus der Herrlichkeit zu uns wirkt. Nicht allein die Israeliten, sondern auch wir. Paulus beschreibt es im Römerbrief, dass sein Volk auf die Seite gestellt wird und dass nun die Chance ist, dass auch wir, die wir nicht Volk Israel sind, Sünde und Vergebung, dass wir Buße von ihm bekommen können. Und Jesaja schreibt weiter, denn er wird kommen wie ein drängender Strom, den der Hauch des Herrn vorwärts treibt. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht der Herr. Nachdem er alles aufgezählt hat, was ich jetzt nicht wörtlich vorgelesen habe, dazwischen kommt Gott durch Jesaja zu uns und sagt, und doch wird ein Erlöser kommen. Wenn wir an die Adventszeit denken, dann ist Advent mehr als Kugeln mehr als schöne Dekoration, mehr als irgendwelche Plätzchen, Gurzle, mehr als irgendwelche Glühwein, mehr als irgendwelche Weihnachtsmärkte. Das alles kann uns unter Umständen ein bisschen auf Jesus zuführen und zeigen, es gibt da einen, dessen Geburtstag wir feiern. Und doch, ich nehme das mal für nächsten Sonntag vorneweg. Nächsten Sonntag möchte ich gerne ein Weihnachtslied, ein Kinderweihnachtslied laufen lassen, wo jemand beschreibt, wie Weihnachten normal abläuft. Und dann kommt dieser Satz, über den ich nächste Woche gerne eine kurze Andacht halten würde, denn mit dem Kind in der Krippe fing alles an. Mit diesem unscheinbaren Kind in der Krippe fängt alles an. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treuebruch umkehren, spricht der Herr. Ein Erlöser wird für uns kommen. Jesaja kündigt es hier 500 Jahre vorher schon an, dass er sagt, es wird einen Erlöser geben. Es wird einen geben, der uns wirklich frei macht von unserer Sünde. Und ich möchte uns das heute zusprechen. Wir feiern ja nachher Abendmahl. Unser Herr Jesus ist unser Erlöser. Er ist nicht nur dieses kleine Kind, aber ja, das war er auch. Er ist unser Erlöser. Das heißt, er löst Dinge, wo da sind, Gebundenheit an irgendwelche Sünden, an irgendwelche Dinge, die uns abhalten von ihm. Ein Erlöser kommt, um uns zu befreien. Vielleicht habt ihr schon mal einen Blockbuster angeguckt und wo irgendwelche Gefangene zu befreien waren. Einer meiner ersten Filme handelte darum, wo ich von meinen Eltern aus angucken durfte. Da durfte ein amerikanischer Held irgendwelche Gefangenen im Busch befreien und er hat es getan. Einige Soldaten sind frei geworden und durften nach Hause. Und nun kommt Jesus nicht, um einige Soldaten nur zu befreien von ihrer Schuld und Sünde, sondern Jesus kommt, um der ganzen Welt Vergebung anzubieten. Seine Hand ist offen. Es ist keine Faust, sondern sie ist offen, um dir und mir Vergebung unserer Schuld anzubieten. Deswegen kommt Gott und sagt, ich sende meinen Sohn Jesus Christus als Soter, als Retter, als derjenige, der in die Tiefe kommt, der diese Menschheit erretten will von ihren Sünden, von dem, was sie trennt. Paulus schreibt im Römerbrief, dass wir die Ursünde, Kapitel 5, Abvers 18, ja in uns tragen. Dass wir von Adam und Eva diese Ursünde haben, wo wir automatisch getrennt sind in unserem Leben. Und Jesus kommt und sagt, und das will ich nehmen, meinem Volk und dir. Ganz persönlich dir, ich will dir ein neues Herz und eine neue Füllung für dein Herz geben, nämlich meine, sagt Gott, meine Liebe. Ich will dich ganz neu mit meiner Liebe füllen und ich will die Sünde wegnehmen und will sie unters Kreuz legen. Und da war der große Unterschied, wo damals Israel gedacht hat, als Jesus gesagt hat, dass er befreien will. Die Israeliten haben oft gedacht, wir möchten befreit werden von den Griechen, wir möchten befreit werden von den Babyloniern, wir möchten befreit werden von den Römern. Wir möchten befreit werden von denen, die uns immer wieder gefangen nehmen. Und Jesus sagt, ich möchte dich befreien von deiner Schuld und Sünde. Das bedeutet, und da passt die Geschichte sehr gut von Matthias, dass um uns herum weiter Stürme sind. Dass um uns herum weiter ein Großreich der Griechen und ein Großreich der Römer sein mag. Ja, das mag damals so gewesen sein. Aber Jesus ist auch gekommen, um unsere Schuld und unsere Sünde in uns zu vergeben. Die Umstände um uns herum kann Jesus verändern, er muss es jedoch nicht. Und das ist ihm auch nicht so wichtig, auch wenn es uns, mir persönlich, vielleicht wichtig ist, dass sich meine Umstände verändern. Manches Mal verändern sie sich nicht. Und doch kommt Jesus und sagt, ich möchte einen neuen Bund mit dir schließen. Vers 21 steht, ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Das bedeutet von nun an bis in Ewigkeit, dass diese Vergebung, dass dieser Erlöser, der da kommen wird, für Generation zu Generation für uns da ist, nicht sein wird oder sein könnte oder vielleicht mal punktuell kommt, nein, er ist konkret dauerhaft da für dich zur Vergebung. Und diese Vergebung, die brauchen wir, die brauche ich jeden Tag. Und das Volk Israel durfte wieder zurück. Und auch das ist eine Zusage von Gott durch Jesaja, wir dürfen wieder zu unserem Heiland. Und dafür brauchen wir Jesus, unseren Erlöser. Und deswegen feiern wir Abendmahl. Und auch ganz bewusst heute Abendmahl, dass wir miteinander unserem Erlöser ja ganz neu wieder nahe sein können. Amen.